Radio Werkgang.
Features der Katholischen Medienakademie. Herzlich willkommen bei Radio Werklang. Am Mikrofon begrüßen Sie Sandra Knopp
und Udo Seelhofer, Sendungsverantwortlicher, KMA-Generalsekretär Gerhard Tschukwil.
Fernsehen, Radio, Zeitung und Nachrichtendienst. In unserer Juli-Ausgabe stellen wir Ihnen vier KMA-Absolventen und Absolventinnen vor, die journalistisch tätig sind. Den Anfang macht Martina Raab mit einem Porträt über Radiojournalistin Gerlinde Petritsch-Wallner.
In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß noch, damals als ich jung und wild war im Block. Ich bewahre mir diese Bilder im Kopf. In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf bewahre ich alle diese Bilder im Kopf. Ich weiß
noch, was sie auszeichnet? Ihre Beobachtungsgabe und ihr reflektierter Umgang mit Sprache und Worten. In ihren Radiosendungen porträtiert sie Menschen wie du und ich. Gerlinde Petritsch-Wallner ist Redakteurin bei Radio Klassik Stephansdom. Mit Martina Raab spricht sie über ihre Faszination fürs Radio, über Bilder im Kopf und wohin sie sich gerne auf Entdeckungsreisen begibt.
Wenn Gerlinde Petritsch-Wallner Menschen wie eine ehemalige Krisenmama fürs Radio porträtiert, ist es so, als wäre man direkt dabei.
Cornelia Estella Haltrich führt ins Wohnzimmer. An schönen, klaren Tagen sieht sie von hier aus bis zum Stephansdom, erzählt sie. Heute bleibt der Himmel weiß bedeckt. Einzig kleine Siedlungshäuser sind zu sehen, mit roten Schaukeln vom Haus und gefliesten Schildern mit eingravierten Familiennamen an den Türen.
Geboren ist sie im Oktober 1982 im oberösterreichischen Steyr, aufgewachsen im Mostviertel zwischen Apfelbäumen und Bienenhütten, bevor sie nach Wien zog. Eine ihrer Stärken schärfte sie im Soziologiestudium, ihre Beobachtungsgabe. Als Journalistin ist ihr das heute von Nutzen.
Das Wichtigste ist, was ist die Geschichte? Also worum geht's? Was will ich denn erzählen? Was ist denn wirklich erzählungswürdig? Das ist eigentlich das Allerwesentlichste.
Als Kind konnte sich die nunmehr 36-Jährige nicht vorstellen, einmal als Journalistin zu arbeiten, eher noch als Lehrerin. Später entschied sie sich, Soziologie zu studieren und die Liebe zum Erzählen vertiefte sich. Petritsch-Wallner schrieb Filmkritiken für das Studentenmagazin Der Bagger und hörte bei der Arbeit an ihrer Diplomarbeit intensiv Radio. Radio fasziniert sie bis heute.
Ich finde, dadurch, dass Radio ein Medium ist der Stimme und auch der Stimmungen, kann man sehr viel und sehr unmittelbar und sehr intim transportieren. Das hängt natürlich damit zusammen, dass Radio keine Bilder hat, sondern die Bilder müssen wir als Journalisten und Journalistinnen kreieren und erzeugen. Wir sehen etwas, wir beobachten etwas und das müssen wir in die Wohnzimmer, in die Küchen weiterbringen.
Über Internetrecherche stieß sie auf die Website der Katholischen Medienakademie. Ihre Begeisterung fürs Schreiben und Radiomachen konnte sie im KMA-Kurs Berufsjournalist verknüpfen, den sie 2010 absolvierte.
Was für mich diese Ausbildung besonders macht, ist dieser Praxisbezug. Das habe ich sehr gut in Erinnerung, dass man wirklich sehr viel aktiv machen kann, schreiben, filmen, Radio machen und das wirklich direkt mit Profis sozusagen, also mit Ö1, mit dem ORF, mit der APA. Und das habe ich wirklich in sehr guter Erinnerung.
Seit 2011 arbeitet Gerlinde Petritsch-Wallner bei Radio Klassik Stephansdom. Sie spricht Nachrichten, aber gestaltet auch regelmäßig Reportagen und Porträts und hat auch eigene Sendeformate entwickelt, wie die Lebenswege.
Was meine Lebenswege-Sendungen auszeichnet, ist, dass ich ganz normale, unter Anführungszeichen, Menschen interview, ganz einfache Menschen. Und ich bin so erstaunt, was in diesen Lebensgeschichten drinnen steckt. Das sind Heldengeschichten, die man nicht sieht.
Besonders gerne erinnert sie sich an das Gespräch mit einer Frau, die Kinder in Krisensituationen bei sich aufgenommen hat. Hier ein kurzer Ausschnitt aus der Sendung.
Nerven aus Stahl und ein offenes Herz. Wer das hat, kann eines werden, sagt Cornelia Estella Haltrich, Krisenpflegemama. 5 Jahre lang, bis 2007, hat sie insgesamt 13 Kindern ein Zuhause gegeben, wenn das Zuhause der Kinder zu gefährlich geworden war.
Der Besuch bei der Krisenmama dauerte knapp 3 Stunden. Ungewöhnlich lange für einen Radiobeitrag.
Also sie hat wahnsinnig arge, schlimme Geschichten erzählt, aber alles mit einer so distanzierten, abgeklärten Art. Und das ist natürlich verständlich aus ihrer Sicht heraus, weil sie sich aus der Professionalität heraus auch abgrenzen muss. Und ich brauche aber fürs Radio auch die Emotion dazu. Und es hat dann wirklich nach 2 Stunden hat sie plötzlich wie Klick gemacht und sie hat plötzlich aufgemacht und hat so persönlich gesprochen.
Für diese Sendung aus der Reihe Passionswege wurde Gerlinde Petritsch-Wallner 2017 mit dem österreichischen Radiopreis in Gold ausgezeichnet. Sie betont, dass es für Gespräche wie mit der Krisenmama journalistisches Fingerspitzengefühl braucht.
Und wir wollen ja was Persönliches hören. Wir wollen ja Geschichten hören aus dem Leben, die berühren. Und da muss man sehr vorsichtig auch damit umgehen. Also die Interviewpartner niemals zu verraten. Es ist wichtig, dass man sehr sorgfältig mit dem Material, das man bekommt, mit dem Gesagten umgeht.
Gibt es ein journalistisches Credo, das ihr wichtig ist?
Ich bin zwar nicht ihrer Meinung, aber ich würde alles dafür tun, damit sie ihre Meinung äußern können. Ich finde, da steckt so viel drin, auch Journalistisches, weil wir müssen auch versuchen als Journalisten und Journalistinnen, dass wir neutral sind. Da hat vielleicht jemand nicht meine Meinung, aber ich schaue, welche Gegenseite gibt es. Und das Wichtigste ist, dass wir leben in einer Demokratie, dass man seine Meinung äußern kann. Und da ist der Journalismus natürlich auch eine sehr wichtige Säule.
Kraft schöpft Gerlinde Petritsch-Wallner in der Natur. Sie erkundet gerne Gegenden. Das verbindet sie mit ihrem Mann.
Ziellos umherwandern. Wir setzen uns quasi selbst dort aus, ohne ein bestimmtes Ziel zu haben und erkunden dann einfach die Gegend. Das mache ich auch im Urlaub sehr gern, dass ich mir da nicht unbedingt Ziele aussuche, sondern einfach mal herumstreune. Und ich finde, das schärft so die Sinne. Man kommt dann auch wieder zum Beobachten, zum Sehen. Man entdeckt oft ganz unverhofft ganz nette Cafés in einer Gasse. Und das mag ich sehr, so sich so ein bisschen durch den Tag und durch die Stadt treiben zu lassen.
Für angehende Journalisten und Journalistinnen hat sie folgende Tipps parat.
Dranbleiben und lesen, gute Texte lesen, nachhören, schauen und wirklich auch analysieren, wie wurde das gemacht, wie könnte ich das vielleicht auch anwenden und durchaus auch experimentell sein.
Gerlinde Petritsch-Wallner wurde kürzlich für eine weitere ihrer Geschichten ausgezeichnet. Für die Sendereihe Passionswege gestaltete sie eine Sendung über einen Mann im Hospiz und belegte beim Silver Living Award den 2. Platz in der Kategorie Hörfunk. Gute Reportagen wirken nach.
Ich finde, Radio lässt auch sehr viel Freiheit, lässt den Hörern und Hörerinnen sehr viel Freiheit, sich selbst ein Bild zu machen und nichts vorzugeben.
Sie hörten einen Beitrag von Martina Raab.
Eine Furche durch die geistige Landschaft Österreichs ziehen. Das ist Anspruch und Ziel der Wochenzeitung Die Furche. Diese Leitlinie wurde maßgeblich von Chefredakteur Rudolf Mitlöhner geprägt. Nach 21 Jahren wird der Absolvent des KMA-Jahrgangs 1989 das Blatt verlassen, um im Innen- und EU-Politik-Ressort der Tageszeitung Kurier zu arbeiten. Johannes Kienberger hat mit Mitlöhner über die Entwicklung der Medienbranche, den Umgang der Furche mit dem Ibiza-Video und seinem Wechsel zum Kurier gesprochen.
Rudolf Mitlöhner war insgesamt 21 Jahre bei der Wochenzeitung Die Furche beschäftigt, 18 Jahre in der Chefredaktion. In dieser Zeit habe sich nicht nur die Zeitung und er selbst, sondern die ganze Medienbranche verändert.
Die Medienlandschaft ist einfach, viel schneller geworden. Manche mögen sagen, oberflächlicher, kurzatmiger. Ich würde es positiv dagegen halten und sagen, die Journalisten sind ein bisschen runter vom Hohen raus. Es ist mehr Kommunikation auf Augenhöhe. Wir, meine ich jetzt uns Medienleute, Journalisten, haben ein Stück weit unsere Interpretations- oder Deutungshoheit verloren. Das tut natürlich weh, wie immer, wenn man etwas verliert, irgendeine Sonder- oder Ausnahmestellung. Tut, glaube ich, aber insgesamt ganz gut und man könnte das Ganze auch unter dem großen Wort Demokratisierung durchaus auch zusammenfassen.
Als Rudolf Mitlöhner Mitte der 1990er Jahre seine Arbeit bei der Furche begann, informierten sich die Leser in Tageszeitungen über aktuelle Nachrichten und Neuigkeiten. Wochenzeitungen lasen jene Menschen, die sich genauer mit einem Thema beschäftigen wollten. Doch heutzutage braucht es noch mehr, um erfolgreich zu sein. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung müssten auch Wochenzeitungen neue Wege gehen.
Das Neue ist sozusagen, kann natürlich nur sein, nochmal versuchen, irgendwie kreativ andere Zugänge zu den Themen oder überhaupt andere Themen aufzugreifen, die Dinge ein bisschen quer zu bürsten, andere Sichtweisen einzubringen etc. Und da wiederum bietet dann die Digitalisierung, wo jetzt die Furche einen großen Schritt gerade vor sich hat oder am Anfang eines solchen großen Schrittes ist, nochmal ganz andere Möglichkeiten.
Dass die 1945 von Friedrich Funder gegründete Zeitung Die Furche gut mit der digitalen Welt kompatibel ist, davon ist Rudolf Mitlöhner überzeugt.
Diese Furche-Qualitäten im Sinn von zum Beispiel Entschleunigung, Orientierung, Nachdenklichkeit etc., dass man das durchaus auch in die digitale Ära übersetzen kann. Ja, also Die Furche wird auch als digitales Medium nicht hektisch und atemlos sein und irgendwas hinterherhäkeln. Aber es wäre absurd anzunehmen, dass selbst die Leute, die Furche-affin sind, heute noch so Zeitung lesen und nur zum Beispiel Papierzeitung lesen, wie das noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall ist. Das heißt, man muss sozusagen das Beste technologisch und in den Vermittlungsformen sozusagen auf den Stand der jeweiligen Zeit bringen.
Ein Thema, das alle Zeitungen in den letzten Monaten beschäftigte, war das Ibiza-Video. Darauf war zu sehen, wie der damalige FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache mit einer vermeintlichen russischen Oligarchennichte über Staatsaufträge und die Übernahme der Kronenzeitung sprach. Mitlöhner erinnert sich an den Tag, als das Video publik wurde.
Ich glaube, es war dann relativ schnell klar, dass das etwas ist, wo auch eine Zeitung wie die Furche, die ja, wie schon gesagt, nicht sich auf jede, wie man so sagt, Sau, die durchs Dorf getrieben wird, draufsetzen muss, ja, dass das etwas ist, wo wir natürlich auch nicht vorbei können. Also, und wo es auch nicht reicht, sozusagen irgendwie das vielleicht in Form eines Kommentars oder Leitartikels abzuhandeln.
Vom Rücktritt von Vizekanzler Strache, der Erklärung von Kanzler Sebastian Kurz zur Auflösung der Regierungskoalition bis hin zum Misstrauensantrag gegen die ganze Regierung. Eine Wochenzeitung steht bei Ereignissen in so kurzer Zeit vor Herausforderungen.
Das heißt, auch hier kann es nur darum gehen, dass man irgendwie sagt, man versucht, irgendwo Zugänge zu finden, die möglicherweise eben nicht überall schon zu lesen waren, sich irgendwie was einfallen zu lassen, wo man vielleicht irgendwie auch einen noch zusätzlich interessante Aspekte irgendwie hineinbringen kann. Bei uns sind es halt dann 2, 3 Leute, die sich damit befassen und woanders arbeiten dann 3 Großressorts nur an dem, nicht? Das ist so. Da kann man nicht punkten sozusagen mit der Aktualität und auch nicht mit der Vielfalt, sondern nur irgendwie mit Originalität, mit hoffentlich guten Ideen.
Am 23. Mai, 6 Tage nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos, erschien die neue Ausgabe der Furche. Darin zu lesen waren unter anderem eine Analyse über die Auswirkungen des Ibiza-Videos auf die Europawahlen, ein Interview mit einer Politikwissenschaftlerin, ein Porträt über Europas rechte Parteien, ein Kommentar über den Umgang der Politik mit Medien und ein Leitartikel von Rudolf Mitlöhner. Ab 1. September verstärkt Rudolf Mitlöhner das Team der Kurier Innenpolitik als Ressortleiter Stellvertreter. Erfahrung bei Tageszeitungen hat der gebürtige Wiener in der Vergangenheit als Außenpolitikredakteur bei der Kleinen Zeitung und als Kulturredakteur bei der Tageszeitung Die Presse gesammelt. Wie blickt er nach all den Jahren bei einer Wochenzeitung der Rückkehr zum Tagesgeschäft entgegen?
Ich freue mich sehr darauf, jetzt überhaupt nach so langer Zeit nochmal, also doch ganz was anderes zu machen, also in derselben Branche, aber ansonsten ist natürlich der Kurier in fast jeder Hinsicht was ganz anderes als die Furche. Das wird auch ein ganz anderes Arbeiten sein, richtig, also gerade bei solchen Fällen wie Ibiza oder Ähnliches hat man natürlich auch ganz, ganz andere Möglichkeiten sicher. Bin sehr gespannt und es ist sicher eine neue Herausforderung nochmal, weil ich zwar schon bei Tageszeitungen auch war, aber es ist schon lange her und das waren Zeiten, wo tatsächlich auch der Journalismus noch ganz anders funktioniert hat. Also wird spannend werden, ja.
Diesen Beitrag gestaltete Johannes Kienberger.
Von der Furche-Redaktion im 3. Wiener Gemeindebezirk zum ORF Königlberg. Ursula Unterberger gestaltet als Fernsehredakteurin Beiträge zum Thema Religion. Ihr Spezialgebiet sind die nichtchristlichen Religionen wie Judentum, Islam und Buddhismus. Ihre Geschichten sind in Sendungen wie Religionen der Welt, Was ich glaube, Orientierung und Feierabend zu sehen. Noel Gahr hat mit Ursula Unterberger, sie hat die Katholische Medienakademie 2008 absolviert, über ihre Arbeit gesprochen.
Das erste Treffen mit Ursula Unterberger kommt einem Blind Date gleich. Von der Fernsehredakteurin gibt es kaum ein Foto im Internet, auch keine kurze Biografie, um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen. Nur ihr Name taucht als Referenz zu Fernsehbeiträgen auf. Gut gelaunt kommt Ursula Unterberger am Empfang im ORF-Zentrum Königlberg an und spendiert einen Kaffee in der angrenzenden Lounge. Im 4. Stock angelangt, erzählt sie in einem Besprechungszimmer von aktuellen Projekten.
Ich sitze jetzt gerade ganz klassisch beim Abtippen eines Interviews, das ich gestern geführt habe, wo es primär um Inkulturation und Missionierungsbegriff geht. Mein Interviewpartner war gestern Franz Helm von den Steyler Missionaren, der ein sehr angenehmer und sehr liebenswerter Interviewpartner ist.
Unterberger hat helle blaue Augen, kurze braune Haare und wirkt in ihrem Auftreten offen und gelassen. Sie hat vergleichende Religionswissenschaften studiert und die katholische Medienakademie absolviert. Ihre jetzige Chefin lernte sie vor rund 9 Jahren kennen. Der Weg zum österreichischen Rundfunk führte über Eigeninitiative.
Ich habe sie mal angesprochen, ganz frech, bei einer Podiumsdiskussion mit der Frage, wie komme ich in den ORF? Ja, und ich glaube, ein halbes Jahr später bekam ich den Anruf, so wird es funktionieren, du könntest mal kommen. Und ich wurde sehr erfolgreich, sage ich jetzt mal, ins kalte Wasser geschmissen. Aber es war fordernd, aber sehr spannend auch.
In ihrer Arbeit mit dem Medium Fernsehen ist ihr vor allem eines aufgefallen.
Wenn man so den Fernseher einschaltet, denkt man sich, okay, ja, alles klar. Aber was da für Arbeit dahinter steckt, wie viele Menschen daran arbeiten. Für mich war es sehr überraschend auch zu wissen, dass zum Beispiel eine Fernsehminute 1 Stunde Schnitt dauert. Und dass man oft einen ganzen Tag unterwegs ist für den Output von 5 Minuten Fernsehen. Also ich war von dieser arbeitsintensiven Art sehr, sehr überrascht.
Sprache, Text, Bild und Ton. Ursula Unterberger fasziniert es, diese Elemente zu verknüpfen.
Gerade auch dann in Bezug auf Musik, die man verwendet. Das ist eins meiner Lieblingsteile der Arbeit, die richtige Musik für einen Beitrag zu finden, der den Inhalt untermalt, der nicht zu aufdringlich ist, aber der den Inhalt einfach unterstützt. Und natürlich ist das Drehen und draußen sein und mit Leuten reden ganz aus ganz verschiedenen Ecken für mich unglaublich spannend.
Gerne gestaltet sie Porträts. Ohne Menschen um mich herum wäre Fernsehen nicht möglich, sagt die ORF-Redakteurin.
Fernsehen machen ist immer Teamarbeit. Kameramensch, Kameraton, Schnitt, das gehört alles zusammen und hat für mich den gleichen Wert. Ich versuche einfach nur gut vorzuarbeiten, meine Interviews gut vorzubereiten, für den Cutter gut auch zu sichten, mein ganzes Material, damit das flutscht sozusagen. Aber ich meine, ich könnte nicht Fernsehen machen ohne Menschen um mich herum.
Ein Beitrag muss geplant werden, Journalisten und Journalistinnen müssen ihr Konzept aber auch an veränderte Gegebenheiten anpassen können. Wie aus einer Geschichte eine andere wird, erklärt Unterberger anhand eines Beitrags zum ORF-Schwerpunkt 100 Jahre Frauenwahlrecht. Frauen verschiedenen Alters und unterschiedlicher Religionen sprachen über weibliche Vorbilder.
Und ich war mit einer 19-jährigen muslimischen Frau aus Niederösterreich unterwegs. Und wir haben den ganzen Tag gedreht über eine Dame, das war damals die Ilhan Omar, die erste kopftuchtragende US-Kongressabgeordnete. Und wir haben einen super Dreh gehabt, alles wunderbar. Und ich glaube, 3 Tage später ploppte das Thema auf, dass sie antisemitische Tweets losgelassen hat. Ich habe meine Protagonistin angerufen und gesagt, du, was machen wir? Ich habe ihr Vorschläge gemacht, wir können das im Off-Text erklären. Sie hat gesagt, okay, lass mich bitte drüber nachdenken. Gut, am nächsten Tag hat sie angerufen und gesagt, das geht nicht. Ich kann diese Frau nicht mehr als Idol nehmen. Und wir haben ein neues Idol gefunden und in 3 Stunden das Ganze neu nachgedreht. Aber es war wirklich für mich auch, meinen Protagonisten eine Art von Freiheit zu geben, sagen zu können, das will ich oder das will ich nicht.
Dabei weist die Journalistin aber auf einen Unterschied hin.
Es macht natürlich einen Unterschied, ob man ein Interview hat mit, sage ich jetzt einmal, irgendeinem Experten oder Politiker. Und der sagt danach, oh, das will ich aber nicht. Oder ich möchte das Material gern sichten oder was da vorher rauskommt, das gibt's nicht. Und das finde ich sehr klar auch zu trennen, wer Experte ist oder wer, ich sage jetzt salopp, menschlicher Protagonist ist. Und da muss die Freiheit einfach auch sein zu sagen, nein, das will ich jetzt so nicht.
Für Unterberger ist klar, dass Religion, Gesellschaft und Kultur immer sehr mitgeprägt hat. Was will sie mit ihrer Arbeit bewirken?
Ich glaube, als Religionsjournalistin ist meine Mission nicht, den Menschen in irgendeiner konfessionellen Art oder Verkleidung Religion näher zu bringen, sondern meine Mission, wenn man so sagen will, ist Information. Information über verschiedene Religionen zu geben. Ich glaube, gerade Religion kann sehr schnell zu einem Streitthema werden. Und da fehlt einfach wirklich oft die Information. Und da sehe ich so die Aufgabe, wertfrei zu informieren über Religion.
Für die Redakteurin ist es wichtig zu sehen, wie Religion Gesellschaft verändert und Gesellschaft Religion verändert. Ihre Arbeit habe ihren Blick auf Religionen erweitert.
Was für mich sehr spannend war, 5 Jahre Universitätsstudium hatte nicht den gleichen Output wie zum Beispiel 2 Jahre im ORF als Religionsjournalistin zu arbeiten. Es ist ein ganz anderer Zugang natürlich, und das finde ich sehr schön, dass der Wissenschaft auf einer anderen Ebene bleibt. Aber es war für mich sehr bereichernd, diese weitere Ebene, die man vielleicht im Studium mit manchen Exkursionen ausgleicht. Aber dieses wirklich zu einer muslimischen, zu einer hinduistischen, zu einer buddhistischen Familie nach Hause gehen zu können und zu schauen, wie sie leben, schauen, wie es riecht, schauen, wie es sich anfühlt. Die Tür hat sich erst durch die Arbeit im ORF für mich geöffnet.
Derzeit befindet sich die TV-Journalistin in einer 1,5-jährigen ORF-Ausbildung, in der es um trimediales Arbeiten geht. Online, Radio und Fernsehen. Auf die Frage, wo sie sich in den nächsten 10 Jahren sieht, reagiert sie mit einem Lachen.
Ich war nie der Mensch, der sich Ziele gesetzt hat. Es hat immer alles sehr gut funktioniert und ich arbeite unglaublich gern. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum es immer einen Schritt vorwärts gegangen ist, aber zielorientiert bin ich nicht. Ich mag diese Offenheit auch, dass sich Sachen ändern können, auch ohne mein Zutun. Aber was ich sagen kann jetzt nach knapp 9 oder 10 Jahren im ORF, es hat bis jetzt noch keinen Tag gegeben, in dem ich nicht gerne in die Arbeit gegangen bin. Und das ist, glaube ich, ein großer Wert in meinem Leben, der mein Leben auch sehr lebenswert macht, dass ich meine Arbeit gern mache. Und so soll es in 10 Jahren bitte auch noch sein.
Abschließend gilt es noch herauszufinden, warum über Ursula Unterberger im Internet so wenig zu finden ist. Für sie eine persönliche Entscheidung.
Ich glaube, bevor ich überhaupt Journalistin war, hat es mich auch nicht interessiert, mein Leben im Internet darzustellen. Und das hat sich irgendwie durchgezogen. Wahrscheinlich sollte man um vieles mehr Internetpräsenz zeigen, auch als Journalistin. Aber da bin ich der falsche Typ. Vielleicht könnte das ein Ziel werden von mir, aber irgendwie stellt es mir die Haare auf bei dem Gedanken.
Sie hörten einen Beitrag von Noel Gar.
Wir bleiben beim ORF, aber wechseln vom Königlberg ins Funkhaus im 4. Wiener Gemeindebezirk. Seit 1990 arbeitet Johannes Kaup für Österreich 1. Er gestaltet Sendungen für die Bereiche Bildung, Wissenschaft und Religion. Außerdem produziert der Absolvent des KMA-Jahrgangs 1989 die Sendungen Logos und Im Zeitraum. Am 9. November jährt sich der Fall der Berliner Mauer zum 30. Mal. Ein besonderer Tag für Kaup, der 1965 in Magdeburg in der ehemaligen DDR geboren wurde. Im Gespräch mit Hans Radl geht es unter anderem um prägende Kindheitserinnerungen.
Den Ort für das Gespräch hat sich Johannes Kaup selbst ausgesucht. Er führt in ein Aufnahmestudio im Wiener Funkhaus. An diesem Sommertag trägt er ein schwarzes T-Shirt, auf dem in Orange der Spruch zu lesen ist: Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd, von Billy the Kid.
Gerade in Österreich ist es nicht so gern gesehen, wenn man die Wahrheit sagt. Auf Unbeleuchtetes schauen, Selbstverständlichkeiten in Frage stellen, Privilegien in Frage stellen, die zu Unrecht stehen, sagen wir mal so, Wahrheitsansprüche in Frage stellen, die eigentlich auf Lügen basieren und Ähnlichem. Ja? Und wenn du das herausforderst, brauchst du entweder jemanden, der dich sehr stark schützt, und wenn das nicht da ist, ist ein schnelles Pferd, glaube ich, nicht schlecht.
Kaup wurde 1965 in Magdeburg in der damaligen DDR geboren. Sein Vater, ein Wiener Schauspieler, hatte seine Mutter bei einem Gastauftritt in Ostberlin kennengelernt und zog der Liebe wegen in die DDR.
Und das hat er dann auch gemacht, hat sich dann dort engagieren lassen, hat alle Zelte hier abgebrochen in Österreich, und viele haben geglaubt, er ist Kommunist oder was auch immer, das war er nicht. Das war in etwa nach 1 oder 2 Jahren, hat er meine Mutter geheiratet, aber kirchlich, was auch nicht erlaubt war ohne staatliche Zustimmung. Aber sie haben es einfach gemacht und gesagt, so, wir sind verheiratet hier. Und da haben einfach schon die Behörden, also Stasi, in dem Fall Staatssicherheit, gemerkt, also der ist nicht ganz auf Linie, der geht so seinen eigenen Weg.
Kaups Eltern wollten die DDR verlassen. Vater und Mutter wurden oft von der Stasi verhört. Eltern, die ausreisen wollten, wurde gedroht, dass die Kinder in einem Heim aufwachsen müssten. Bis heute erinnert sich Kaup an das Gefühl der Angst.
Ich habe gemerkt, die Mutter hat immer auch Angst, und weil sie weiß nicht, was sie sagen soll, und so, sie weiß, dass sie wenig sagen soll natürlich, aber was und so, und dann welche Auskunft man gibt. Und ja, ich war dann so praktisch schon als 3-, 4-Jähriger so eine Art Stütze für sie, was viel zu früh ist, eine Überforderung für ein Kind natürlich. Ja. Aber ich habe so gemerkt, okay, die Mutter muss geschützt werden oder so.
Gern erinnert sich Kaup hingegen an die Zeit in einer Magdeburger Kirchengemeinde zurück.
Dort in dieser Gemeinde, das war, würde ich sagen, so eine Art Lebensort, so wie eigentlich eine Gemeinde sein sollte. Es war eine Arbeiterpfarre, es war nicht der ganze barocke Klimbim, wie man es sonst kennt, ja, sondern das war so eine Arbeiterpfarre an der Front. Und die haben gut zusammengehalten, hatten große Nachteile. Also sämtliche meiner Kollegen, die damals mit mir aufgewachsen sind, haben später nicht studieren dürfen, noch zu Zeiten der DDR. Also wenn du gläubig warst, war das sozusagen schon einmal systemkritisch. Es wurde dir verwehrt, weiterzukommen. Sie wollten ja keine Intellektuellen in der gesellschaftlichen Führung, die Christen waren. Ne? Die wollten ja stramme, atheistische Sozialisten, sagen wir so, oder Kommunisten eigentlich. Ne?
Nach 4 Jahren Kampf war es 1970 soweit. Die Familie Kaup konnte ausreisen.
Wir sind dann mit 2 Koffern am Bahnhof in Magdeburg abgefahren und am Franz-Josefs-Bahnhof in Wien angekommen, am Bahnsteig, und irgendeine Patentante von mir hat uns dann irgendwie aufgenommen die erste Zeit. Wir haben in einem Zimmer, 8 Quadratmeter Zimmer geschlafen. Also es war, bis wir dann eine Gemeindebau in Meidling, Wohnung 58 Quadratmeter bekommen haben. Das war schon eine Luxuswohnung, ja, zu viert. Also meine Schwester ist 3 Jahre jünger. Und da haben wir bis zu meinem 13. Lebensjahr, glaube ich, gelebt. Also dort, ja.
Kaups jüngere Schwester, Veronika Kaup-Hasler, ist heute SPÖ-Kulturstadträtin in Wien. Die Zeit vor der Ausreise 1970 hat Johannes Kaup auf jeden Fall geprägt. So ist sich der Journalist, Buchautor und Psychotherapeut sicher, dass sich sein Blick auf gesellschaftliche Missstände durch die Kindheitserfahrungen geweitet hat.
Eigentlich stammt aus der Zeit, würde ich sagen, letztlich auch dieser, also mein Hass auf alle totalitären Systeme, ja, und Menschen, die sich totalitär über andere stellen, die andere manipulieren, missbrauchen. Und vielleicht ist das auch eine der vielen Wurzeln dann meines journalistischen Berufes.
Kaup studierte Theologie und Philosophie, absolvierte 1989 die journalistische Ausbildung an der Katholischen Medienakademie und arbeitet seit fast 30 Jahren beim ORF. Der Journalist stellt in seiner Arbeit, die ihn auch in ferne Länder führt, spannende Projekte vor. Er stellt Fragen, die andere nicht stellen. Kaup setzt sich mit Vorurteilen kritisch auseinander. Guten Journalismus definiert er so.
Ich glaube, guter Journalismus berichtet das, was ist. Und das, was ist, ist oft nicht das, was beleuchtet wird in unserer Gesellschaft oder das, worüber die Leute reden oder was die Leute glauben, das jetzt so wichtig ist. Ja. Das, was ist, ist oft im Schatten. So in dem Sinn wäre so eine Aufgabe, das, was im Schatten liegt, was auch existiert und ständig da ist, mehr zu beleuchten. Weil das ein vollständiges Bild der Wirklichkeit gibt. Ja.
Kaup möchte im Sinne des konstruktiv-kritischen Journalismus nicht nur über Schattenseiten, sondern auch über Lösungsansätze berichten.
Ein Traumprojekt von mir wäre eine Reise durch Afrika zu machen, um Afrika mal darzustellen, abseits der Hungerkrisen und Konflikte, nicht im Sinne, dass das ausgespart wird. Und trotzdem gibt es viel Leben dort. Es gibt viel Innovation dort. Leute gehen in jedem Krisengebiet, gehen sie auch in die Schule, versorgen sie die Alten und gehen aufs Feld oder haben ein Handwerk oder so.
Im November jährt sich der Berliner Mauerfall zum 30. Mal. Für Johannes Kaup durchaus ein emotionaler Tag.
Tränen in den Augen, immer wenn ich das sehe. Also das ist Wahnsinn. Das kann man nur nachempfinden, wenn man diesen Druck kennt und diese Einschränkungen kennt. Und wir haben ja jahrzehntelang die Verwandten nicht sehen können, außer wenn wir hineingefahren sind. Ja. Und du warst dort und es war so ein Druck, also immer unter dich zu verabschieden. Du wusstest nicht, siehst du die wieder, kriegst du wieder ein Visum, um einzureisen? Also, oder haben wir uns das letzte Mal gesehen bis zur Pensionierung? Nicht? Die Leute durften erst bei der Pensionierung durften sie verreisen.
Ein Beitrag von Hans Radl. Das war die Juli-Ausgabe von Radio Werkklang mit Porträts über 4 Journalisten und Journalistinnen. Die Beiträge haben Noel Gahr, Johannes Kienberger, Martina Raab und Hans Radl gestaltet. Diese und andere Sendungen können Sie unter www.kma.at nachhören. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal sagen
Sandra Knopp
und Udo Silhofer.